die Bereitstellung der Datei gefördert durch das Studierendenvorschlagsbudget. Samstagsuni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation. Luther und die Folgen. Siebter Vortrag. Professor Dr. Dr. Christoph Wolf. Und das Wort ward Musik und wohnte unter uns. Vom ersten reformatorischen Gesangbuch zu Johann Sebastian Bach.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und überhaupt für die Einladung zu dieser Samstagsuniversität. Wenn mein Vortragstitel den Wortlaut von Johannes 1,14 der Lutherbibel verändert, so trifft diese nicht blasphemisch gemeinte Verfremdung aus der Perspektive der Reformation unmittelbar ins Schwarze. Kurz gesagt, das Einkleiden der biblischen Botschaft in Musik, deren Wiedergabe und Eindringen ins menschliche Gemüt, bedeutete eine beabsichtigte, ja gezielte Art der Vermittlung. Denn anders als das Wort zielt die Sprache der Musik nicht nur auf den Verstand der Gläubigen, sondern nimmt Wohnung vor allem in ihren Herzen. In diesem Sinne nutzte gerade Luther die Sprache der Musik ganz bewusst und mit methodischer Akribie als ein wirkungsvolles Medium, und zwar mit Auswirkungen, die bis zum heutigen Tage spürbar sind. Freilich muss ich meine Darstellung heute auf die begrenzte Zeitspanne von gut 200 Jahren beschränken, die auch nur mit großen Schritten durchmessen werden können. Ich akzentuiere dabei insbesondere die Eckpunkte meines Themas, zum einen die Entstehung des Gesangbuches als des neben dem übersetzten Neuen Testament zweitwichtigsten Buch der Reformationsgeschichte und zum anderen die zentrale Rolle der Vertonung von Kirchenlied und Bibelwort im Schaffen Johann Sebastian Bachs. Mit Übernahme der bibelwissenschaftlichen Professur an der Universität Wittenberg wurde der 29-jährige Martin Luther ab 1512 dauerhaft wohnhaft in der Hauptresidenz des sächsischen Kurfürsten, Friedrich III., auch der Weise genannt. Er hatte dort die Universität 1502 gegründet und zu einem Zentrum humanistischer Wissenschaft gemacht. Doch der Kurfürst war auch ein engagierter Förderer der Künste, wie etwa die 1505 erfolgte Berufung Lukas Cranachs als Hofmaler bezeugt oder wie es die besondere Ausstattung der kursächsischen Hofkapelle unter Konrad Rupsch mit musikalischer Spitzenliteratur belegt. In dieser Hinsicht wollte Friedrich der Weise dem Kaiserhof in Wien um nichts nachstehen. So bestellte er um 1500, wie der Kaiser, bei dem aus Nürnberg stammenden, jedoch im frankoflämischen Raum tätigen Notenkopisten, Buchmaler, Musikalien- und Instrumentenhändler Petrus Alamire einen respektablen Bestand von Chorbüchern. Großformatige, höchst kostbare Prachthandschriften, die im 17. Jahrhundert an die Universitätsbibliothek Jena überführt wurden und nunmehr unter dem Begriff Jenaer Chorbücher laufen. Sie sehen hier zwei Blätter und auf der rechten Seite zum Beispiel die Initialen K zum Kyrie und dann TAB, also Tenor, Altus und Bassus, die Stimmen für die Chorsänger. Sie sangen also aus einem Blatt, es gibt keine Partitur, sondern Stimmen, die einzeln aufgezeichnet sind. Das in den Jenaer Chorbüchern überlieferte Repertoire von Messen und zumeist lateinischen Motetten, dokumentiert mit Meistern wie Josquin de Pré, Pierre de la Rue, Heinrich Isaac, Ludwig Senfel, Jakob Obrecht und Antoine Brumel die Kunst der frankoflämischen Vokalpolyphonie in ganzer Breite und höchster Qualität, wie bei anderen deutschen Hofkapellen, mit Ausnahme des Kaiserhofs in Wien, nicht zu finden. Die Chorbücher bestätigen auch die Leistungsfähigkeit der Wittenberger Hofkapelle, bei der Luthers Freund Johann Walter als Sänger eingestellt war. So konnte sich der musikalische Geschmack Luthers, der privat gern Laute spielte, an den Werken der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit bilden. Sein Ausspruch, ich zitiere, Josquin ist der Notenmeister, die haben's müssen machen, wie er wollt, die anderen Sangmeister müssen's machen, wie es die Noten haben wollen, zeugt von differenzierter Sachkenntnis der beispielhaften Ausdruckskraft von Josquin des Prez. Ich bringe Ihnen dazu ein Beispiel, das ich leider nach kurzer Zeit abbrechen muss. Die lateinische Motette De Profundis, also der 130. Psalm, aus der Tiefen rufe ich. Und achten Sie auf den gezielten Einsatz der tiefen Stimmen und die Eleganz der Stimmführung. Luthers musikalische Kompetenz lässt sich auch darin erkennen, dass er selbst durchaus imstande war, einen, wenngleich schlichten, musikalischen Satz über einen gregorianischen Versikel zu komponieren. Es handelt sich um die kurze Motette Non Moria Sed Vivam. Die dauert nur 1,5 Minuten, dann spiele ich Ihnen die ganz vor, weil ein Werk von Luther man nicht alle Tage hört. Der gregorianische Versikel, ich werde nicht sterben, sondern leben, der lateinische Text übersetzt. Jetzt die Komposition darüber. Luther war ein musikalischer Profi, kein Laie. Als er im Frühjahr 1522 aus dem Exil von der Wartburg nach Wittenberg zurückkehrte, kümmerte er sich zuerst um die Drucklegung seines eben fertig übersetzten Neuen Testaments, das im September 1522 erschien, das sogenannte September-Testament. Gleichzeitig aber kümmerte er sich intensiv um die Neugestaltung des Gottesdienstes. Seine bereits 1523 veröffentlichte Schrift von Ordnung Gottesdienst in der Gemeinde beginnt die Diskussion um eine Neuordnung, die dann 1526 mit dem umfassenden Büchlein Deutsche Messe und Ordnung Gottesdienst vorerst abgeschlossen wurde. Eines der Kernanliegen bei der Neugestaltung des evangelischen Gottesdienstes bestand in der aktiven Beteiligung der Gemeinde durch den Gesang von Kirchenliedern, den es bisher nicht gab. Es ging jedoch nicht nur um Beteiligung am Gottesdienst, sondern Singen galt für Luther auch als Methode, Glaubenstexte zu verinnerlichen. Und zwar nicht nur beim Gemeindegesang in der Kirche, sondern ebenso beim häuslichen Gebrauch. Zu diesem Zweck schuf er ab 1522 eine ganze Reihe von neuen Liedern, darunter Übertragungen altkirchlicher lateinischer Hymnen ins Deutsche, so Nun kommen der Heiden Heiland, dichtete Psalmen um, aus tiefer Not schrei ich zu dir, ist eines der Lieder, schrieb biblische Katechismus und Glaubenslieder, wie dies sind die heiligen 10 Gebot, und verfasste geistliche Kinderlieder, wie vom Himmel hoch. Die einzig erhaltene originale Handschrift mit einer Kirchenlieddichtung zeigt zugleich Luthers Notenschrift mit einer verworfenen Melodie. Auf der linken Seite sehen Sie die Handschrift Luthers des Chorals Vater unser im Himmelreich, des Vater unser Lieds. Und auf der rechten Seite Luther hat selbst die 5 Notenlinien freihändig gezogen und eine Melodie entworfen, die er dann durchkreuzt hat, und die neue Melodie ist hier nicht mit aufgezeichnet. Es ist also eines der wenigen Luther-Autographe, die seine Lieddichtung zeigen, das einzige Beispiel von Luthers Notenschrift. Im Laufe der Zeit schrieb Luther nahezu 50 Liedtexte, mindestens 20 Melodien stammen von ihm. Auch regte er seine Wittenberger Freunde, darunter die Stadtpfarrer Paul Speratus und Justus Jonas, an, sich an dem ihm wichtigen Unterfangen zu beteiligen. Um die Jahreswende 1524, bald nach dem Septembertestament, erschien denn auch in Wittenberg unter dem Titel »Etlich christlich Lieder« das erste aller evangelischen Gesangbücher mit Texten und Melodien, das sogenannte Achtliederbuch. Es handelt sich dabei um eine lose buchbinderische Vereinigung von 8 Einblattdrucken, die bereits zuvor zirkulierten und eingeschlagen waren, darunter das gleichsam programmatische Eröffnungslied »Nun freut euch, lieben Christengemein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und alle in ein mit Lust und Liebe singen.« Ein Erfolgsschlager, nicht zuletzt darum, weil das Lied in der damals vor allem in der Liebeslyrik gern verwendeten 7-zeiligen jamdischen Barform geschrieben und mit einer besonders frischen und eingängigen Melodie von Luther versehen worden war. Hier ist also das Titelblatt des 8-Liederbuchs und hier das erste Lied, »Nun freut euch, lieben Christengemein«, Text und Musik. Da die Leute die Melodien nicht kannten und die Kantoren und Zuständigen Leute die Melodien ebenfalls nicht kannten, mussten die Melodien beigegeben werden. Spätere Gesangbücher erscheinen dann zumeist ohne Melodie. Hier bringe ich Ihnen den Inhalt dieser kleinen Sammlung von 8 Liedern. Sie sehen, die Mehrzahl der Lieder stammen von Martin Luther und 2 davon auch von, oder 3 von Paul Speratus. Wenig später und noch im gleichen Jahr folgte dem 8-Liederbuch das Erfurter Enchiridion mit nunmehr 26 Liedern. Das Gesangbuch erscheint auch mit Texten und Melodien. Ich gebe Ihnen hier das Inhaltsverzeichnis. Die roten Lieder waren schon im 8-Liederbuch enthalten. Hinzu kommen jetzt sehr viele neue Lieder und die mit Sternchen versehen sind alle von Martin Luther. 16 insgesamt von den 26 Liedern. Also eine enorme Produktion von Liedern in den ersten Jahren. Die beiden ersten Gesangbücher, deren überregionale Wirkung und geradezu propagandistische Funktion kaum unterschätzt werden kann, standen jedoch lediglich am Beginn einer Entwicklung, die nur mühsam Schritt halten konnte mit einem rapide wachsenden Bedarf und einer beispiellosen Produktion an geistlichen Liedern. Denn schon um 1600 konnten die nunmehr quer durch den deutschsprachigen Raum verfügbaren zahlreichen Gesangbücher ein Gesamtrepertoire von über 1000 Liedern mit mehreren hundert Melodien aufweisen. Lieder für alle Gelegenheiten des christlichen Lebens, wie das Titelblatt eines typischen späteren Gesangbuches aufzeigt. Das ist ein spätes Gesangbuch, ein sehr handliches Format. Dr. Martin Luthers und anderer geistreichen Lehrer, Morgen, Abend, Berufs-, Fest-, Buß-, Kommunion-, Kriegs-, Teuerungs-, Kirchen-, Reise-, Dank- und Sterbelieder. Also für alle Gelegenheiten des menschlichen Lebens gab es Lieder. Bezeichnenderweise nutzte auch die katholische Gegenreformation im 16. Jahrhundert die Popularität des evangelischen Kirchenliedes und schuf vergleichbare eigene Gesangbücher, teilweise sogar unter Übernahme lutherischer Gesänge, wie etwa des Gloria-Liedes »Allein Gott in der Höser Ehr«. Doch zurück zum Jahr 1524. In unmittelbarem Zusammenhang mit den beiden ersten lutherischen Gesangbüchern und ihrem musikalischen Grundbestand von mehr als 2 Dutzend Melodien erschienen unter dem Titel »Geistliches Gesangbüchlein« die ersten mehrstimmigen Vertonungen der neuen Lieder im Druck. Dieses erste evangelische Chorgesangbuch, dass Johann Walter als Mitglied der Kursächsischen Hofkapelle und primär für diese komponiert hatte, enthielt insgesamt 43 drei-, vier- und fünfstimmige Sätze auf lateinische und deutsche Texte, darunter 27 neue vertonte, mehrstimmig vertonte Kirchenlieder. Zum Teil in mehrfachen Vertonungen, darunter drei über Christ lag in Todesbanden oder zwei über Nun kommen der Heiden Heiland. Sie sehen hier das Tenorstimmbuch und die Initiale T ist dem Alamiré Buch, was ich vorhin gezeigt habe, abgekupfert im Stil. Sie sehen dieses aufwendige Initiale C. T, Entschuldigung. Hier ist dem Tenorbuch, das ist das Hauptbuch, weil die Melodie immer im Tenor lag damals, eine Vorrede von Martin Luther. In dieser Vorrede betont er als das Ziel der Sammlung, ich zitiere, von Herzen den Herrn singen geistliche Lieder und Psalmen, auf dass dadurch Gottes Wort und christliche Lehre auf allerlei Weise getrieben und geübt werden. Ich wollte, dass alle Künste, sonderlich die Musiker, gern sehen im Dienst dessen, der sie gegeben und geschaffen hat. Walters polyphone Vertonungen der neuen Kirchenlieder folgen im Stil dem seinerzeit populären deutschen Tenorlied, das heißt, der Cantus Firmus, die Melodie, erklingt in der Stimmlage des Tenors. Ich bringe Ihnen zwei Beispiele gleich hintereinander. Einmal die Hauptstimme des Liedes, nun bitten wir den Heiligen Geist, und dann die polyphone Vertonung mit der Singstimme, natürlich im Tenor, aber auch im Sopran, die nicht das ganze Lied bringt, das Lied nur im Tenor. Und dann gibt es ein Instrumentarium, das für einen Mischklang sorgt, wie er typisch war für die deutschen Hofkapellen der Zeit. Die Melodie ist so ein bisschen verdeckt, Sie müssen also ganz genau hinhören, um die nicht zu verpassen. Jetzt die polyphone Fassung. insgesamt 27 Vertonungen, mehrstimmige Vertonungen der neuen reformatorischen Gesänge von Johann Walter. Im Jahr 1525 starb Friedrich der Weise und sein Nachfolger löste die kursächsische Hofkapelle aus. Dies veranlasste das ehemalige Kapellmitglied Johann Walter, sich ab 1526 maßgeblich nach dem Vorbild der Hofkapelle dem Aufbau einer Schulkantorei in der Nebenresidenz Torgau zu widmen. Damit wurde der protestantische Urkantor Walter zum Begründer einer evangelischen Kantoreitradition an den Lateinschulen in den Gebieten der augsburgischen Konfession. Die Torgauer Kantorei und deren Ableger pflegten weiterhin die lateinisch textierten Werke der frankoflämischen Meister, denen aber bald und in zunehmendem Maße auch deutsche Vertonungen hinzutraten, und zwar nicht nur Kirchenlieder oder Choräle. Denn nachdem Luthers Wittenberger Übersetzerteam auch die Arbeit am Alten Testament abgeschlossen hatten, standen mit den beiden Ausgaben von 1534 und 1545 stand die komplette Lutherbibel zur Verfügung. Da gerade auch das Alte Testament, zumal mit den Psalmen, eine bedeutende liturgische Rolle spielte, stand der reformatorischen Kirchenmusik in Gesangbuch und Bibel nunmehr ein überaus reichhaltiger und vielfältiger Stoff zur Verfügung. Als festen liturgischen Ort für das Hauptlied des Sonntags legte Luthers Deutsche Messe die Stelle des Gradualresponsoriums der römischen Messe zwischen Epistel- und Evangelienlesung fest. Nachgeordnet, aber vor allem für die mit Lateinschulen verbundenen Kantoreien der Stadtkirchen war die Darbietung mehrstimmiger Musik unmittelbar im Anschluss an die Evangelienlesung. Denn auch die Polyphonie stand im Dienst musikalischer Verkündigung. Sic Deus predicavit etiam per musicam ut videtur in Josquin. So predigt Gott das Evangelium auch durch die Musik, wie man bei Josquin sehen kann, meinte Luther. Und ebenso, ich zitiere, die Noten machen den Text lebendig. In diesem Sinne sollten sogenannte Saft- und Kraftsprüche des Alten und Neuen Testaments, wie fürwahr, er trug unsere Krankheit oder also hat Gott die Welt geliebt, mit ihrer emphatischen und bewegenden Funktion der Vertiefung und andächtigen Verinnerlichung der biblischen Botschaft dienen. Musik als Vermittlerin des Wortes wurde einbezogen in eine neue, von den Reformatoren bewusst geförderte Kultur des Zuhörens. Wir machen einen Sprung. Durch die Verbindung der Vokalpolyphonie des Reformationszeitalters, von dem Sie ein paar Beispiele gehört haben, mit einer zunehmend emanzipierten Instrumentalmusik, aber auch durch die Einwirkungen einer rhetorisch verfeinerten musikalischen Ausdruckskunst, entstanden zu Beginn des 17. Jahrhunderts, zumal unter italienischem Einfluss, neue Möglichkeiten. Die evangelische Kirchenmusik der Generation von Michael Praetorius und Heinrich Schütz öffnete sich dieser Entwicklung ebenso spontan wie nachhaltig. Einer der anregendsten Gestalten in dieser Hinsicht war Johann Hermann Schein, Hofkapellmeister in Weimar und von 1616 bis zu seinem Tod 1630 Thomaskantor zu Leipzig. Als solcher begründete Schein die Ausrichtung der Thomasschule zu einer führenden musikalischen Ausbildungsstätte, von der dann seine Nachfolger bis weit über Bach hinaus profitierten. Durch seine besondere Ausstrahlung eignet sich Schein noch deutlicher als sein Altersgenosse Heinrich Schütz als Schlüsselfigur für die Umsetzung reformatorischer Ideen zur musikalischen Behandlung von Bibelwort und Kirchenlied unter neuen Voraussetzungen. Schein war der Erste, der in exemplarischer Weise den Choral zum Gegenstand des in Italien entstandenen geistlichen Konzertes machte. Eine Sammlung unter dem Titel Opella Nova, 1618 und 1626 in zwei Teilen gedruckt, widmete sich umfassend den vielfältigen Möglichkeiten der neuen Concerto-Manier und setzte für die differenzierte und mehrstimmige Bearbeitung der Choräle neue Maßstäbe, miteinander konzertierende Solostimmen in den verschiedensten Lagen, durchsetzt mit instrumentalen Floskeln und vokalen Figurationen über dem harmonischen Fundament eines Instrumentalbasses, präsentieren eine vorgegebene Choralmelodie mit zeilenweise Veränderungen in einem Stil, der sich prinzipiell unterscheidet von dem, was Sie bisher gehört haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel mit dem Weihnachtslied Vom Himmel hoch für zwei Soprane und Tenor. Die Hauptstimme liegt wieder im Tenor und am Instrumentarium. Völlig neuer Stil. Scheins Modell des Choralkonzertes wurde auf breiter Basis angenommen, vor allem von seinen Nachfolgern im Thomaskantorat auch kreativ fortgeführt und noch bis in die Bachzeit hinein rezipiert. Die Vertonung des Bibelwortes führte ebenfalls in eine neue Richtung, die Schein maßgeblich beförderte. Seine 1723 erschienene Motettensammlung unter dem italienischen Titel Fontana d'Israel, das heißt mit deutschem Untertitel Israels Brünnlein, bot Musik über Texte des Alten Testaments, vor allem Psalmen, im ausdrucksstarken italienischen Madrigalstil. Schein wählte dazu Verse mit den Worten, die sich für eine bildhafte musikalische Darstellung besonders eignen, wie etwa der Vers »Die mit Tränen säen«, werden mit Freuden ernten aus Psalm 126. Hier lässt sich der starke Ausdruckskontrast von Tränen und Freuden dem Komponisten mit einem lautmalenden chromatischen Klagelied beginnen, das sich in einen Freudengesang auflöst. Es fängt mit Weinen an. Die reformatorische Absicht, die Wirkung von Bibelwort und geistlicher Dichtung durch das Medium der Musik in gemütsbewegender Weise zu intensivieren und damit verinnerlichen zu helfen, wird hier mit Hilfe neuer und wie gewöhnlich durchaus weltlicher Stilmittel aktualisiert. Dieser sich fortsetzende Prozess kulminiert dann in der vor 1700 aufblühenden evangelischen Kirchenkantate mit der Zusammenführung von Bibelwort, geistlicher Dichtung und Choral innerhalb einer musikalischen Gattung. Auch geht diese Entwicklung keineswegs mit Johann Sebastian Bach zu Ende, aber sie führt bei ihm zu einem besonders markanten Punkt, dem wir uns näher zuwenden wollen. Dieser Punkt lässt sich innerhalb des umfassenden Bachschen Oeuvres ziemlich genau zeitlich fixieren, denn er fällt zusammen mit Bachs ersten beiden Jahren als Thomaskantor in Leipzig 1723 bis 25 und seiner erstmals regelmäßigen Kantatenproduktion. Bach war damals keineswegs ein Anfänger als Kantatenkomponist, aber er fand sich in Leipzig, anders als in der höfischen Umgebung in Weimar und Köthen, an einem ungewohnten akademischen Arbeitsplatz, dessen intellektuelle Atmosphäre ihn in besonderer Weise anregte. Seine Komponierstube in der Thomasschule wurde erstmals auch zu einem Ort profunder theologischer Reflexion. So etwa wurde erstmals auch So etwa befanden sich in seinem Besitz allein zwei Gesamtausgaben der Schriften Martin Luthers, die achtbändige Jenaer Ausgabe aus dem 16. Jahrhundert und die zehnbändige Altenburger Ausgabe von 1661. Exegetische Werke und Bibelerklärungen lutherischer Theologen des 17. Jahrhunderts spielten eine wichtige Rolle, darunter die 1733 erworbene dreibändige annotierte Bibelausgabe von Abraham Karloff, die Sie auf der linken Seite hier sehen, Wittenberg 1681. Bachs Bibliothek enthielt auch das seinerzeit umfangreichste hymnologische Werk, das von Paul Wagner besorgte Gesangbuch in acht Bänden, Leipzig 1697, auf der rechten Seite sichtbar, ohne Noten. Damit stand ihm ein autoritatives Nachschlagewerk mit knapp 5000 Kirchenliedtexten ohne Melodien zur Verfügung. Die intensive, lebendige Auseinandersetzung mit Bibel und Gesangbuch als den entscheidenden Quellen seiner kirchenmusikalischen Werke bezeugt Bachs bewusste Anknüpfung an die reformatorische Tradition. Dies erweist sich am deutlichsten dort, wo er sich den Kirchenliedern der Reformationszeit zuwendet, die denn auch eine besonders prominente Rolle in den Choralkantatenjahrgang seines zweiten Leipziger Amtsjahres spielen. Dies zeigt sich gleich auch zu Beginn dieses Jahrgangs im Juni 1724. Und wenn wir nur den jeweiligen Anfang der ausgedehnten Choralchorsätze betrachten, so verdeutlicht sich hier die Absicht des Komponisten, jedem Kirchenlied sein eigenes Profil zu geben und damit zugleich dessen inhaltlichen Charakter aufzuzeigen. Zu Beginn des Schuljahres, am ersten Sonntag nach Trinitatis 1724, erklang Bachs erste Choralkantate »O Ewigkeit, du Donnerwort«, BWV 20, einer Dichtung von Johann Rist, kein Reformationslied, sondern ein Choral des 17. Jahrhunderts. Um den Auftakt des neuen Kantatenjahrgangs zu betonen, wählte Bach die musikalische Form der Ouvertüre, wie sie mit ihrem majestätischen Charakter den punktierten Rhythmen als Eröffnungsstück der französischen Barockoper fungierte. Zugleich jedoch nutzt Bach auch den Orchesterklang, um die beiden Schlüsselworte Ewigkeit und Donnerwort musikalisch abzubilden. Achten Sie, wenn ich Ihnen jetzt das kleine Beispiel nur zu Anfang vorspiele, auf die Akkorde in den drei Oboen und die Rhythmen, die Blitz- und Donnerschläge, die auf diese Weise musikalisch umgesetzt werden. Tut mir leid, ich kann Ihnen nur kurze Ausschnitte bieten, aber Sie kriegen die Idee. Orchestervorspiel bereitet die erste Choralzeile vor und das ist das Schema, das Bach hier in dieser Form verfolgt. Eine Woche später, am zweiten Sonntag nach Trinitatis, begegnen wir in dem Lutherlied »Ach Gott vom Himmel, sieh da rein« einen völlig anderen Klang- und Satzstil. Bach wählt den motettischen A cappella-Satz im Stile Antico der Polyphonie der Reformationszeit. Das Orchester ist nicht selbstständig, sondern verdoppelt lediglich die Chorstimmen. Hinzu treten Posaunen, um das archaische Klangbild zu betonen. Denn bei Luthers Lied handelt es sich um eine Umdichtung von Psalm 12. Bach bringt damit zum Ausdruck, dass es sich hier um einen Gesang des alten Bundes handelt. Vielleicht haben Sie gehört, dass hier die Melodie vom Sopran in den Alt gerutscht ist. Also Bach manipuliert hier die Melodien, versucht aber gleichzeitig durch seinen Tonsatz den Charakter jedes Chorales in besonderer Weise herauszustellen. Die dritte Kantate fiel auf den Johannistag 1724, wofür Bach Luthers Tauflied »Christ, unser Herr zum Jordan kam« wählte. Das nunmehr eingekleidet wird in einen Konzertsatz mit Solovioline. Eine durchaus ungewöhnliche Satzweise für ein Katechismuslied zur Taufe. Doch Bach verstand seine aktualisierende Vertonung für den Johannistag als einen festlichen Konzertsatz zu Ehren Johannes des Täufers. Die Melodie ist in den Tenor gerutscht und beim nächsten, den ich jetzt ausspare, ist sie im Bass. Und so spielt Bach mit den vielfältigen Schattierungen der Anlage von Melodien und Satzstilen, Instrumenten und so weiter. Wie Bach als Komponist um konkret inhaltsbezogenen musikalischen Ausdruck bemüht ist, zeigt sich insbesondere dort, wo er gegebene Bibeltexte vertont und diese mit selbstgewählten Choralmelodien verbindet und interpretiert. Ich greife zwei Beispiele von Kantatensätzen aus Bachs ersten Leipziger Amtsjahr heraus, die ebenfalls unmittelbar nacheinander entstanden sind. Sie sehen, Bach komponiert immer so in Gruppen. Bestimmt für den 13. Sonntag nach Trinitatis entstand die Kantate »Du sollt Gott deinen Herrn lieben«, rund drei Monate nach Bachs Amtsantritt. Das biblische Diktum des Eingangssatzes bezieht sich wie üblich auf das Sonntagsevangelium vom barmherzigen Samariter, Lukas 10. Der betreffende Vers, du sollt Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen und so weiter, einer der sogenannten Saft- und Kraftsprüche der Lutherbibel, macht dem Komponisten das Ziel nicht leicht, dessen Inhalt mit musikalischen Ausdrucksmitteln zu unterstreichen. Denn die Worte entbehren jeglicher Bildhaftigkeit und betonen vielmehr den strengen Charakter des Gesetzes. Du sollt. Was tat Bach, um den Textinhalt zu verdeutlichen? Er nahm... Er nahm sich bei der Vorbereitung der Vertonung die gesamte Lesung vor, die ja vor der Kantatenaufführung dargeboten und vorgelesen wurde. Und hier lauten die Verse. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liesest du? Er antwortete und sprach: Du sollt Gott, deinen Herrn, lieben. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue das, so wirst du leben. Hier wird deutlich, dass sich bei dem zentralen Vers es sich um ein alttestamentliches Zitat handelt. Dieses Zitat will Bach nun zum Ausdruck bringen, indem er die 10 Gebote in der Kirchenlieddichtung Martin Luthers von 1524 als Kommentar heranzieht und als instrumentales Zitat in die Komposition einfügt. In besonderer Weise richtet er sich hier an die zweite Strophe von Luthers 10 Gebote-Lied. Ich bin allein dein Gott und Herr und so weiter. Von Herzensgrunde lieben mich. Das ist also der direkte Bezug, den wir in der Kantate sehen. Das Diktum passt genau. Bach kennt sein Gesangbuch und kann davon ausgehen, dass seine Hörer ebenfalls das Katechismuslied kennen und auch dessen Melodie heraushören, die textlos rein instrumental erklingt, und zwar nacheinander in der Oberstimme, Trompete, und in der Unterstimme im Basso Continuo. Ich habe Ihnen hier so ein Diagramm angegeben. Sie sehen, dass der Bibelvers eingerahmt wird von 2 Choralzitaten in der Trompete und im Basso Continuo. Sie hören das dadurch besonders leicht, weil dies sind die heiligen 10 Gebote. Also die Tonwiederholungen sind besonders charakteristisch. Wir hören jetzt den Satz: Der Kanon folgt den strengsten Gesetzen des Kontrapunkts und unterstreicht damit den Gesetzescharakter des Textes, wie er in Jesu Frage lautet: Was ist das Gesetz? Bach findet auf diese Weise zu einer eindringlichen musikalischen Predigt. Der zweite beispielhafte Kantatensatz und mein letztes Beispiel gehört zum 14. Sonntag nach Trinitatis mit der Perikope aus Lukas 17. Jesus begegnet den 10 Aussätzigen. Der Kantatentextdichter wählt dazu passend ein alttestamentliches Diktum aus Psalm 38. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor deinem Dräuen wegen deines Drohens und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor meiner Sünde, wegen meiner Sünde. Bei Lukas 17 heißt es: Die Aussätzigen erhoben ihre Stimme und sprachen: Lieber Meister, erbarm dich unser. Bach griff den Ruf der Aussätzigen, erbarm dich, auf und zitiert dazu das wiederum rein instrumental die Melodie des damals sehr bekannten Liedes Ach Herr, mich armen Sünder, das als erstes von mehreren späteren Liedern auf die Melodie »Herzlich tut mich verlangen« gesungen wurde. Bam, 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 bam. Sie sehen hier die Textkombination. Bach spielt offenbar auf die zweite Liedstrophe an, die sich inhaltlich unmittelbar mit dem Psalmtext verbindet und zugleich die Betonung des Individuellen verstärkt, auf die auch der Kantatentext mit den Worten wie »Ich, mich, mein und mir« zielt. »Heil du mich, lieber Herre, denn ich bin krank und schwach. Mein Gebeine sind erschrocken, mir sind sehr Angst und Bang.« Diese Kombination bringt Bach hier wiederum in einen instrumentalen Rahmen. In den Oberstimmen erklingt ein Bläsersatz mit drei Blockflöten und verstärkt mit Posaunen. Und im Basso Continuo erklingt ebenfalls die Melodie »Herzlich tut mich verlangen«. Im Orchestervorspiel zeichnet Bach das Jammerbild des Leidens. Man hört gleichsam den ständigen Ruf »Erbarm dich, erbarm dich, erbarm dich«. Im Bass dazu die erste Zeile der Choralmelodie in langen Notenwerten. Dann der Vokalchor mit verstärktem Ausdruck individuellen leiblichen Schmerzes und gegen Schluss des ersten Chorabschnittes der instrumentale Bläserchor, die 10 Aussätzigen von ferne rufend »Heil du mich, lieber Herr«. Erbarm dich. Hier entfaltet sich ein bewegendes, klangliches Ausdrucksgemälde, wie es mit Worten kaum beschrieben werden kann, da, anders als jede Textlesung von Pult oder Kanzel, die Musik ganz anders sozusagen unter die Haut geht. Die musikalischen Beispiele ließen sich unschwer vermehren, um weitere Belege dafür zu finden, wie sich der Komponist in einem vormusikalischen Akt mit den zu vertonenden Worten ihrem Inhalt und Kontext befasst, bevor er das Wort zu Musik werden lässt. In diesem Sinne versteht Bach die Chorempore als musikalische Kanzel im Sinne der Anschauung Luthers, Gott predigt auch durch die Musik. Denn dieser hohen Kunst gebühre, so wiederum Luther, nach dem Wort Gottes der zweite Rang, da sie, ich zitiere, aller Bewegung des menschlichen Herzens eine Regiererin sei. Luthers Ausspruch, die Noten machen den Text lebendig, gilt für Bach wie auch seine Vorgänger als eine zentrale Voraussetzung, ganz gleich ob in geistlichen oder weltlichen Rahmen. Denn hier bestehen keine Gegensätze und so kann Bach etwa aus dem Zusammenhang der Herkulesgeschichte dem kleinen sächsischen Kurprinzen zum Geburtstag ein Wiegenlied »Schlafe mein Liebster« widmen, dessen mythologischer Text ausbreitet, was aus dem jungen Herkules später geworden ist und damit einen Ausblick auf die Zukunft bietet, großer Herr und starker König, deutet es an. Sie kennen die Textanfänge aus Bachs Weihnachtsoratorium, das die Symbolik der klassischen Mythologie biblisch umdeutet, eine Interpretationsmethode der Künste, die auf den Humanismus der Reformationszeit zurückgeht. Bachs geistliche und weltliche Vokalmusik weist besonders enge und oft mehrschichtige inhaltliche Bezüge zu ihren vertonten Texten auf. Seinen vorder- und hintergründigen kompositorischen Erwägungen auf die Spur zu kommen, gelingt am besten, wenn man sich den Komponisten als Leser der zu vertonenden Texte vorstellt, sein Bemühen um Textverständnis erkennt und sein exegetisches Studium berücksichtigt. Erst dann können wir die Ergebnisse von Bachs bestechendem kompositorischen Handwerk, sein Beherrschen des Kontrapunktes der Cantus-Firmus-Technik und sein harmonisches Raffinement schätzen. Seine tiefsinnige, ausdrückende und eindringliche musikalische Sprache verstehen lernen. Eine Tonkunst, die sich der lutherischen Tradition verpflichtet weiß. Mit Rekurs auf den Titel meines Vortrages müssen wir freilich auch zur Kenntnis nehmen, das Musik gewordene Wort, wie es gerade in der Bachschen Kunst heute weltweit verbreitet unter uns wohnt, weitgehend ohne Bindung an das Wort als reine Musik Anerkennung findet. Aber selbst diese Situation mag eine positive Deutung finden. Ich danke Ihnen.